ARD.
SWR Kultur. Forum.
Dichter, Rockstar, Kinoheld. Was fasziniert uns an Bob Dylan? Mit Bernd Lechler. Hallo. Seinen Fans gilt er als bedeutendster Lyriker in der Geschichte der populären Musik und als ewiges Rätsel. Manche sehen im Nobelpreisträger Dylan auch eher einen heiseren Zausel mit seltsam ergebenen Anhängern. Aber er schreibt und singt nun mal seit über 60 Jahren Lieder, die oft genug Klassiker wurden, die sehr vielen Menschen sehr viel bedeuten und die immer wieder überraschen und Grenzen sprengen. Jetzt macht der Film Like a Complete Unknown eine neue Generation mit ihm bekannt. Was hat Dylan ihr wohl zu bieten? Darüber diskutieren im Forum der Musikjournalist Mike Brüggemeier vom Magazin Rolling Stone, Stella Sommer, Berliner Songwriterin, Solo oder mit ihrer Band Die Heiterkeit, und Wolfgang Niedecken, Sänger und Songwriter von BAP. Herr Niedecken, ohne Bob Dylan wäre ich nie Musiker geworden, haben Sie geschrieben. Was war so inspirierend an ihm?
Das fing ja für mich mit der Musik an, mit den Beatles. Die Beatles waren auf einmal etwas Elektrisierendes, was ich bis dahin nicht kannte. Ich war 13, 14 Jahre alt und dann knallten die Beatles in mein Leben mit der Single From Me to You und auf der Rückseite Thank You Girl. Und bis dahin habe ich mich überhaupt nicht für Musik interessiert. Das war immer nur Schlagermusik, Kirchenmusik, Pfadfindermusik, irgendwas. Und auf einmal kommen die Beatles und da haben wir alle instinktiv gemerkt, das gehört uns. Und wir haben natürlich nicht besonders gut Englisch gekonnt und wir wussten auch nicht so richtig, was die da gesungen haben. Aber wir wollten irgendwie wie die Beatles sein. Und ich habe dann Bassgitarre in einer Schülerband gespielt, weil ich vor allen Dingen Paul McCartney großartig fand. Deswegen habe ich auch Bass gespielt. Und dann kommt dann irgendwann der Sänger unserer Band und sagt, ich muss jetzt Abitur machen, habe keine Zeit, da weiter mitzumachen. Der war so, glaube ich, 2 Jahre älter als wir. Ihr müsst euch einen neuen Sänger suchen. Ich habe euch aber hier mal eine Platte mitgebracht. Das war Like a Rolling Stone. Und da hat er den Text schon rausgeschrieben, sogar übersetzt und hat das Ding dann laufen lassen. Und das war wie ein Blitzeinschlag. Das war, also ich weiß noch genau diesen Moment, wo dieses Snare, das fängt in der Snare an.
Also mit einem Trommelschlag.
Auftaktig, ja. Und das entwickelt einen unfassbaren Sog. Und das habe ich gehört und von da an war ich sehr schweigsam und an einem Abend, wir hatten dann im Abend einen Auftritt, ja, an einem Nachmittag einen Auftritt auf dem Schulfest, da habe ich überlegt, hoppla, ich will nicht mehr Bass spielen, ich will lieber versuchen, so Texte zu schreiben wie der Typ mit der Sonnenbrille. Von da an war es um mich geschehen und Like a Rolling Stone war etwas vollkommen Überraschendes. Natürlich, ich habe kaum wirklich was verstanden von dem Text, aber es war unfassbar interessant. Es hat uns Rätsel aufgegeben und man wollte dahinter kommen. Und von da an war ich infiziert.
Bei Ihnen, Frau Sommer, war es wahrscheinlich rund 30 Jahre später ein Dokumentarfilm, Don't Look Back, der zeigt Dylan auf einem frühen Höhepunkt seines Erfolgs 1965 auf Tour. Womit hat er Sie als junges Mädchen so beeindruckt?
Bei mir war es lustigerweise eigentlich die gleiche Reihenfolge. Ich habe auch erst die Beatles entdeckt durch die Filme, durch Help und A Hard Day's Night. Und dann ein paar Jahre später eben Bob Dylan. Und ich glaube, für mich war das Faszinierende, dass das überhaupt nichts mit allem zu tun hatte, was ich kannte. Es war wirklich komplett anders als alles, was man in den 90ern so gehört hatte oder so. Und ich fand ihn einfach wahnsinnig cool. Ich fand einfach alles daran cool.
Können Sie dieses andere irgendwie einkreisen? Was war so anders?
Ich glaube, dieser Widerwille, sich irgendwie für irgendwas vereinnahmen zu lassen und die Spielregeln sozusagen zu bestimmen. Also das ist, glaube ich, auch das, was man heute noch von ihm lernen kann, auch gerade als junger Musiker, dass man immer derjenige sein sollte, der die Spielregeln bestimmt und sich das nicht von jemand anderem aufverlegen lassen sollte.
Herr Brüggemeier, Sie haben ihn, glaube ich, am Lagerfeuer entdeckt. Passt ja auch.
Stimmt, ja.
Zu so einem Folksänger. Wie alt waren Sie und wie hat er Sie gekriegt?
Naja, also es war ganz seltsam. Es gab bei uns auf dem Land das sogenannte Jungkolping, so eine Organisation, in der die Jugend sich traf. Und wir hatten uns vor unserem Dorf, in dem wir lebten, hatten wir so kampiert auf einer Wiese und hatten Lagerfeuer gemacht. Und unser Gruppenleiter erzählte dann von einem Lied, dass sie nicht mehr losließ. Das Lied ist jetzt nicht Like a Rolling Stone oder eins der großen Bob Dylan-Lieder, sondern das Lied heißt Catfish. Und er hat erzählt, das ist ein ganz, ganz tolles Lied. Da geht es um so einen, so ein Gauner und das, er sagt, ein Frettchen im weißen Anzug, ich weiß es noch wie heute, der läuft so durch die Gassen und der kann einem alles besorgen und das ist so ein Typ, der schiebt so alles hin und her und du kannst von dem alles Haar kriegen, Drogen, schöne Frauen und so. Ich dachte, boah, was für ein Song muss das sein? Ich habe dann diesen Song nirgendwo gefunden damals, es gab ja noch kein Internet. Bin in die Bücherei gegangen, habe mir alle möglichen Bob Dylan-Platten ausgeliehen und sehr viele interessante Typen auf diesen Platten gefunden. Joker Man oder The Man in the Long Black Coat und wie die alle hießen. Und erst Jahre später, bestimmt 5, 6 Jahre später, habe ich diesen Song Catfish gefunden und habe den gehört. Und in diesem Song geht es überhaupt nicht um einen Gauner. In diesem Song geht es um einen Baseballspieler, einen Pitcher der New York Yankees. Und der Refrain geht: Catfish, Million Dollar Man, nobody can throw the ball like Catfish can. Und ich dachte, hä? Was ist? Und wieder Jahre später habe ich darüber ein Buch geschrieben und darüber diesen Mann, der mir das damals erzählt hat, wieder getroffen. Und der sagte, ja, ich konnte ja überhaupt kein Englisch so richtig. Ich habe mir das halt so ausgemalt, worum es da gehen könnte in dem Lied, weil die Stimme klang so und so. Und ich glaube, das Geheimnis dieser Stimme, dass die etwas erzählt, was noch hinter den Worten liegt für jeden von uns, das war das, was mich mit Dylan oder für Dylan begeistert hat. Und ich kannte dann ja schon so viele Figuren aus seinem Figurenkabinett, dass Catfish dann gar nicht mehr so eine große Rolle spielte. Der Song ist auch gar nicht so toll, aber egal. Also diese Leidenschaft hat nicht mehr losgelassen danach und auch so dieses auf Texte hören und vielleicht dann auch Texte schreiben deswegen, ja.
Wie gut konntest du denn damals schon Englisch?
Naja, als ich den Song das erste Mal gehört habe, konnte ich schon ein bisschen besser Englisch, da war ich dann so 20 oder so. Aber als man mir die Geschichte von Catfish erzählt hat, da konnte ich noch nicht so gut Englisch, aber es gab ja dieses 2001 Buch mit Bob Dylan Lyrics, was man so kaufen konnte, und so ein Ziegelstein, und den hatte natürlich jeder.
Aber man sieht, dass ein Zauber von ihm ausging, offenbar auch ohne, dass man ihn genau verstanden hat, und oft ist es ja sowieso bei Poesie so und bei Dylans Poesie so, dass man sie eben nicht genau versteht, sondern dass sie einen selber so zum Fantasieren bringt. Jetzt läuft also Like a Complete Unknown in den Kinos an, ein Spielfilm über Bob Dylans frühe Karriere. Sie haben ihn alle schon gesehen auf der Berlinale. Die Leistung von Hauptdarsteller Timothée Chalamet wird, glaube ich, überall gelobt. Aber haben Sie Ihren Bob Dylan wiedererkannt?
Ich glaube, das Schöne an Bob Dylan ist ja, wie gesagt, dass er so viele Gesichter hat. Das heißt, man erkennt ihn eigentlich überall wieder. Selbst wenn jetzt, keine Ahnung, gar nicht Bob Dylan gespielt worden wäre, sondern Mick Jagger oder so, hätte man wahrscheinlich Bob Dylan da drin erkannt. Ich fand es gut und ich fand vor allem aber auch die Nebendarsteller ziemlich gut. Also zum Beispiel der Schauspieler, der Pete Seeger gespielt hat, war
Edward Norton,
ja.
Also für mich war das vor allem so ein Mood-Piece. Also ich hatte das Gefühl, ich bin halt in diesem Greenwich Village, diesem sagenumwobenen. Also es hatte alles so warme Farben, die Apartments waren alle so ein bisschen schäbig. Das hat mir gut gefallen. Also man war einfach so da drin. Ich dachte, das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen. Also es ging jetzt gar nicht so darum, dass das irgendwie faktisch richtig ist, alles, was da passiert, sondern es ging darum, tatsächlich eine Stimmung zu haben. Und die hat der Film tatsächlich für mich rübergebracht.
Also von der schauspielerischen Leistung großartig. Also er hat sich da unfassbar mit auseinandergesetzt, mit der Mimik, mit den Körperbewegungen. Er hat sich da wahrscheinlich tausende Sachen angeguckt, um das genau so hinzukriegen. Und also ich habe den Dylan da wiedererkannt drin. Auch diese Schüchternheit und diese Zurückhaltung. Dylan ist ja sehr schüchtern. Ich glaube, der ist viel, viel schüchterner, als dass er arrogant ist. Diese Arroganz ist eigentlich nur so ein Abwehrschirm, den er sich zulegt, weil er schüchtern ist.
Du hast ihn noch mal getroffen, oder?
Ich habe den zweimal getroffen, das war wirklich sehr angenehm. Da konnte ich eben diese Vermutung, die ich immer hatte, konnte ich dann eigentlich am eigenen Leib erfahren. Also das erste Mal war bei einem Konzert in Köln, wo ich zusammen mit Wim Wenders hingegangen bin, und Wim Wenders kennt Bob Dylan aus Mitte der 70er, als sie auf der Rolling Thunder Tour waren, und Wims damalige Frau, die Ronnie Blake, bei dem gespielt hat. Und die mögen sich, also Dylan findet seine Filme toll und Wim ist auch ein großer Dylan-Fan, und das war eine wunderbare Gelegenheit. Der eine Kumpel stellt dem anderen Kumpel seinen neuen Kumpel vor, und das war ganz unverstellt. Man hat sich unterhalten über die preußischen Könige, und Dylan war da sehr wissbegierig, wollte ganz viel wissen, und danach hat er noch irgendwie in Berlin gespielt, und irgendwie hat der Wim ihm dann auch noch Material mitgebracht. Das war ein ganz normal verlaufendes Gespräch unter interessierten Erwachsenen. Und beim zweiten Mal habe ich ihm dann diese Lapsteel-Gitarre übergeben, das war auch schön, das war in Saarbrücken.
Reicht dann der Film, um auf den nochmal kurz zu kommen, auch irgendwie in die Gegenwart? Also erzählt er auch was über heute, oder ist das nur die alte Geschichte?
Ich finde gerade dieses 64er Newport, was da so dargestellt wird, was nicht so stattgefunden hat, wie es da dargestellt wird, aber was sehr viel, wie ich finde, erzählt über die Zeit und auch über heute. Es gibt diese Szene, wo man Pete Seeger sieht, der hinter der Bühne sitzt, also der quasi der Mentor von Bob Dylan in gewisser Weise, der politisch und pädagogisch aktive Teil der Folkbewegung. Und der sitzt da und hört dann, wie Bob Dylan The Times Are Changing singt. Und auf einmal singt die ganze Festival-Crowd mit. Und dann guckt man in Pete Seegers Gesicht und man sieht da so eine Art, ja, vielleicht Erleichterung oder so. Dieser ganze Kampf, den er seit 10, 15, 20 Jahren führt, manchmal sogar gegen den Staat, gegen McCarthy, den Kommunistenjäger, gegen Rassismus, für die Rechte von Arbeitern etc., dass da auf einmal eine Crowd hinter ihm steht, weil Dylan die Kraft hat, mit seinen Liedern diese Leute zu einer Stimme zu machen. Und das ist so beeindruckend in diesem Film. Und also das liegt auch an Edward Norton, wie der da spielt. Aber also das war wirklich für mich die rührendste Szene des Films. Und auf einmal sieht man dieses Newport ein Jahr später, wo Bob Dylan da mit elektrischer Gitarre auftritt und der Folkbewegung mehr oder weniger den Stinkefinger zeigt und sagt, ich bin ein selbstbestimmtes Individuum, ich muss mich nicht irgendeiner Gemeinschaft oder irgendeinem Label fügen. Ich bin nicht im Ehrenamt Songwriter für das Gemeinwohl, sondern ich bin ich. Da sieht man das auf einmal anders. Also für mich war das immer der größte künstlerische Triumph. 65 Newport, Dylan kämpft für Selbstbestimmung, so wie das die 68er drei Jahre später erst gemacht haben. Aber der macht das da schon und der gewinnt da schon. Und auf einmal denkt man, ja, aber dieses Gemeinschaftliche, dieses Solidarische, was bei uns in unserer Welt gerade auch fehlt, was wir ganz dringend bräuchten, das spürt auch dieser Film und das ist da irgendwie mit drin. Und das finde ich schon sehr, sehr gegenwärtig auf eine Art.
Ich meine, in Ihrem Dylan-Buch, Herr Niedeken, schreiben Sie, er habe Ihnen damals Amerika erklärt quasi oder die amerikanische Seele. Aktuell sind wir von den USA vielfach eher entsetzt oder jedenfalls ein bisschen ratlos. Findet man dazu auch was bei Dylan?
Also ich weiß nicht, ob er mir wirklich Amerika erklärt hat. Er hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht auf Amerika und hat mir gezeigt, wo ich weitersuchen könnte. Nehmen wir mal nur Literaturempfehlungen. Auf John Steinbeck lesen bin ich gekommen durch eine Zeile aus Sad-Eyed Lady of the Lowlands. Memories of Canary Row, ja genau. Und ganz viel auch Kerouac, was ich gelesen habe. Ich habe eigentlich sehr viele Hinweise bekommen, wo ich mich über Amerika schlau machen konnte. Allerdings natürlich zeitversetzt, weil ich habe es ja später erst begriffen oder diese Hinweise auch wirklich bemerkt, weil die sind ja verklausuliert. Also wenn man Sad-Eyed Lady of Lowland hört, dann weiß man nicht so unbedingt, was gemeint ist. Aber einige Sachen kriegt man dann schon raus. Und das aktuelle Amerika, glaubt, das besingt er dann auch eher in den neueren, in den Alterswerk-Alben, Time Out of Mind. Er ist halt auch wirklich ein zeitgenössischer Songpoet.
Aber er hat sich ja jetzt über seine Texte hinaus, obwohl er als sehr politische Stimme von Anfang an wahrgenommen wurde, nicht so aus dem Fenster gelehnt, ne, mit Statements oder Kommentaren.
Nein, das ist aber auch, er hat am Anfang diese Topic, wie nennt man die, Topic-Songs geschrieben, aber auch nicht so furchtbar viele, aber die waren halt anwendbar. Und irgendwann ist ihm wahrscheinlich auch bewusst geworden, dass man damit auch die Menschen bevormundet. Also mir hat das jedenfalls so erschienen. Also und so ein Satz wie "Don't follow leaders, watch your parking meter" sagt ja eigentlich alles. Ne?
Dann reden wir doch über den Poeten Dylan ganz allgemein. Bruce Springsteen hat in einer Laudatio mal gesagt, Elvis Presley habe einem den Körper befreit und Dylan eben den Geist. Und dass er mit Sprache umgehen kann, weiß spätestens seit dem Literaturnobelpreis wirklich jeder. Wenn man seine Qualitäten jetzt jemanden demonstrieren wollte, der von Dylan gar nichts weiß, Frau Sommer, welchen Song würden Sie vielleicht ranziehen?
Kommt darauf an, was man beweisen möchte sozusagen. Es gibt natürlich aus den frühen 60ern die Art von Song, die wirklich über Geschwindigkeit geschrieben werden, wo man gar nicht weiß, also das fließt einfach so, die Sprache fließt. Also ist gar nicht klar, was eigentlich genau gesagt wird oder so. Da geht es eher, glaube ich, um auch die Sprachästhetik. Und aber im Spätwerk zum Beispiel, wenn man sich so It's Not Dark Yet anguckt oder so diese ganz tiefen existenziellen Themen oder so, da könnte man schon auch was beweisen. Es kommt wirklich darauf an, was man genau sozusagen der Person schmackhaft machen möchte an Dylan.
Ich meine, Sie haben mal geschrieben in einem Text für die Anthologie Lookout Kid, die Herr Brüggemeier vor ein paar Jahren zu Dylans 80. rausgegeben hat. Dylan habe Ihnen gezeigt, was man mit Sprache anstellen kann. Also was haben Sie als Songwriterin von ihm gelernt? Kann man das irgendwie greifbar machen?
Ja, greifbar machen ist was wirklich im Falle Bob Dylan immer wahnsinnig schwierig ist. Also ich glaube, man kann halt nur eigentlich greifbar machen, dass man nichts so richtig greifbar machen kann und eben, dass diese Faszination in dem Mysterium liegt, was dahinter sozusagen sich verbirgt. Auch die Songs, man kann ja jetzt nicht den Finger drauflegen und sagen, genau das ist es, was es jetzt ausmacht. Aber wenn man sich alleine sowas wie It's Alright, Mom, Only Bleeding oder so anguckt, das ist sowas von perfekt pointiert geschrieben. Selbst wenn man es versuchen würde, würde man es, glaube ich, nicht so hinkriegen. Also man kann sich nicht hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt mal so einen Text. Das funktioniert nicht.
Also ich muss ja sagen, ich habe ja die neue Platte von Stella schon hören dürfen, von Die Heiterkeit. Und was mir auffällt, ist, dass es ihr gelingt und das ist eben doch irgendwie Dylan-esque, den Songs ein Geheimnis zu lassen. Also eben nicht zu sagen, das geht jetzt da und da und darum, sondern es hat immer ein Geheimnis und man kann das selber. Deswegen erzählt Dylan ja jedem eine andere Geschichte. Das ist ja das Tolle daran und das ist bei der neuen Platte von Die Heiterkeit auch so, dass man irgendwie das Gefühl hat, da ist ein Geheimnis dahinter und das will man ergründen und deswegen hört man das immer wieder und immer wieder. Und ich glaube, das ist schon irgendwie was sehr Spezielles, was einige Songwriter von ihm gelernt haben, nicht so viele, aber die, die es gelernt haben, die haben davon sehr profitiert, glaube ich.
Aber ist es nicht überhaupt ein Kennzeichen von Poesie, dass man nicht immer genau weiß, was sie bedeutet
ja,
oder wie man diese oder jene Metapher erklären kann?
Bei Songpoesie ist das oft nicht, also bei Dylan war das ja die ersten Songs, diese Topical Songs und sie sind ja auch alle sehr eindeutig.
Also so Blowing in the Wind und
sowas. Oder auch die meisten Love Songs, also She Loves You ist auch relativ klar. Also man muss mal nicht lang drüber nachdenken, was der einem da sagen will. Später bei Strawberry Fields wird es dann schon schwieriger, aber das ist aber natürlich auch unter dem Einfluss von Dylan geschrieben. Also da war diese Idee, ein Geheimnis zu haben und diese Zeilen so im Raum schweben zu lassen, ohne sie irgendwo festzunageln. Das ist, glaube ich, schon eine Kunst, die eben tatsächlich von Dylan kommt. Wobei ich gleichzeitig sagen würde, dass man das immer dann so auf die Lyrik beschränkt, finde ich halt auch tatsächlich bei Dylan sehr problematisch, weil der ist ein Kind des Rock'n'Roll und dann war der Rock'n'Roll irgendwann stillgestellt. Chuck Berry saß im Knast, Elvis war beim Militär, Buddy Holly war tot und er hat nach was anderem gesucht und hat dann diese Folksongs gefunden und hat eben diese alten Folksongs mit jugendlicher Energie aufgeladen. Hat sie quasi damals schon unter Strom gesetzt in gewisser Weise. Also dadurch, dass er als 20, 21-Jähriger die gesungen hat und die auf seine Art oder teilweise auch so in Versatzstücken mit der Stimme seiner Idole gesungen hat. Und ich glaube, dass dadurch das entstanden ist. Also diese Folksongs, die immer alles erzählen konnten, von Katastrophen über Märchen, über biblische Sachen, über alles. Und die zu verbinden mit der Energie der Rockmusik, die laut sein konnte, die Slogans haben konnte und das zusammenzubringen, das hat zu dieser Explosion geführt. Dazu, dass man auf einmal in einem Popsong auch alles sagen konnte. Nicht mehr nur From Me to You und She Loves You oder so, sondern eben auch It's Alright, Ma, I'm Only Bleeding oder Visions of Joanna. Also man konnte auf einmal andere Sachen erzählen dadurch. Und ich glaube, das geht aber eben zusammen. Also da geht es gar nicht nur um den Lyriker, sondern auch um diese Energie, die da drin steckt und um diese Idee, diese beiden Welten zusammenzubringen. Das ist, glaube ich, was sehr Wichtiges.
Was aber auch interessant ist, ist, dass es so schwebt, die Songs. Das heißt, sie können dir was komplett anderes sagen, wenn du 16 bist oder so, als wenn du sie mit 40 nochmal hörst.
Das stimmt.
Also das ist wirklich ganz faszinierend, dass der Song eigentlich immer gleich bleibt, aber für einen selbst eine komplett andere Bedeutung haben kann.
Aber ich wollte auf die Musik tatsächlich auch eingehen, denn ich habe die letzten Tage mal ein paar Live-Mitschnitte mir angehört und einen von 75 Rolling Thunder Revue, wo er ganz stürmische Versionen spielt von It Ain't Me Babe und Hard Rain's Gonna Fall. Ich kannte das nicht und man hat das Gefühl, das ist einfach ein überschäumendes Musikantentum, wenn man so will. Also ist dieser im Grunde natürlich reichlich gefeierte Bob Dylan als Musiker unterschätzt? Steht seine Poesie zu sehr im Vordergrund?
Ja, also ich glaube, das ist auch die Stimme ist unterschätzt. Also es wird ja auch immer gesagt, ja, man kann nicht so gut singen und so. Aber niemand singt das so, niemand kann das so singen. Und gerade wenn man sich diese Rolling Thunder Sachen anhört, wo er so als Performer vielleicht sogar auf seinem Höhepunkt ist, was nicht ganz ohne bestimmte Substanzen, glaube ich, vonstatten ging, wenn ich mir dazu die Bilder auch angucke. Aber das ist schon enorm. Aber das hat sich auch immer weiterentwickelt und anders entwickelt. Also ich habe auch bei Konzerten selten das Gefühl gehabt, das ist jetzt das Lied, was ich von der Platte kenne, sondern das ist halt das Lied, wie das Lied im Moment ist. So als würde das Lied auch leben und man sieht es an einem bestimmten Tag. Und dann ist es, ach guck mal, es sieht ja, hat sich ein bisschen verändert, ist ein bisschen älter geworden oder hat sich ein bisschen anders angezogen oder so.
Also aber das ist wirklich interessant, auch mit den Liedern, dass sie so dekonstruiert oder halt anders konstruiert werden, weil man immer denkt, die Lieder sind so, wie sie auf Platte sind. Aber eine Platte ist halt auch immer eine Momentaufnahme sozusagen, also wie man es halt gerade an dem Tag machen konnte. Und würde man das gleiche Lied nochmal ein Jahr später aufnehmen oder so, wäre es wahrscheinlich komplett anders. Also das finde ich bei ihm ganz interessant, dass er der Einzige ist, der das so transportiert, diese Message sozusagen.
Wie gucken Sie auf den Musiker Dylan, Herr Niedeken? Sie haben ja seine Songs auch übersetzt und selber gesungen. Was ist da die Herausforderung?
Also ich glaube, er hat immer das Glück, die richtigen Musiker um sich zu haben, mit denen er arbeiten kann. Also ich glaube nicht, dass Bob Dylan die Arrangements vorgibt. Die werden erarbeitet, mehr oder weniger im Kollektiv. Die Grundharmonien gibt's und dann wird da dran gearbeitet, so wie sich das eigentlich auch gehört. Und ich kenne ja nur einige Musiker, die mit ihm gearbeitet haben. Und ich finde das auch großartig, dass er nie einen Song zweimal gleich hintereinander singt. Also man ist immer wieder gespannt, was kommt jetzt für eine Version, und er läuft auch überhaupt nicht Gefahr, in Anführungszeichen, zur Coverband seiner selber zu werden. Das ist ja auch furchtbar, wenn man auf ein Konzert geht und weiß ganz genau, an welcher Stelle welcher Schlagzeugwirbel kommt, was genau vorgeplant ist, und das muss alles wie auf Platte sein. Finde ich sehr, sehr spießig. Ich habe mich auch nicht dran orientiert, wenn ich irgendwelche Dylan-Songs spiele, nicht dran orientiert, die möglichst so zu singen, wie er das tut. Ich singe die halt, wie ich das will. Und ich habe ja ein Programm, wo ich über 100 Gigs gespielt habe, die Dylan-Reise. Da werden die Songs teilweise auf Englisch geschrieben. Manchmal geht es dann ins Kölsche über und wieder zurück. Und ich bemühe mich überhaupt nicht, wie Dylan zu singen. Ich singe halt wie ich. Ich kann auch nicht anders singen als ich. Ich bin ebenso wenig ein Caruso, wie Dylan das ist. Und wenn man schöne Stimmen hört, dann muss man in die Oper gehen. Aber bei Dylan ist man da fehl am Platz.
Dichter, Rockstar, Kinoheld. Was fasziniert uns an Bob Dylan? Darüber diskutieren im SWR-Kulturforum der Journalist Mike Brüggemeier, der Musiker Wolfgang Niedeken und die Musikerin Stella Sommer. Ich zitiere nochmal Sie, Herr Niedeken, Sie haben auch geschrieben, Dylan war immer da für mich. Wie meinen Sie das?
Also natürlich habe ich alle regulären Platten und auch jede Menge Bootlegs, und ich konnte mich immer wieder in irgendwelchen Lebenssituationen konnte ich ein Album raussuchen, das mir was gegeben hat, das mich aufgefangen hat. Und ich kann ich fast therapeutisch benutzen, wenn ich das wollte. Dylan zeigt mir immer wieder, ohne dass er das will, aber er zeigt mir immer wieder ein Beispiel, was man alles machen kann. Er ist natürlich unfassbar kreativ. Also alleine nehmen wir einfach mal so einen Song wie Desolation Row oder Hard Rain's Gonna Fall. Ich glaube, eine Menge von unseren Songs wären nicht entstanden, wenn es diese beiden nicht geben würde. Das sind Polarsterne, diese Songs.
Wie geht's da den anderen? Von wegen war immer für mich da. Ich meine, er hat sehr zornige und auch zynische und höhnische Songs geschrieben, aber auch sehr zärtliche und sehnsüchtige und verzweifelte. Wie berührt er Sie am meisten? Mit welcher Emotion versorgt er einen am verlässlichsten?
Ich glaube, er hat alle. Ne? Das ist das Gute daran. Also er ist ja selber jemand, der anscheinend die Musik genutzt hat, um so kathartische Erfahrungen zu machen. Also als er Familie gegründet hat, hat er auf einmal Country-Songs gesungen, weil das das Genre ist, in dem man eben über Familie besonders gut singen kann. Und in der Phase, in die Ehe zu Bruch ging und er auf der Sinnsuche war, hat er Gospel gesungen. Und später, im späten Alter, hat er den Blues nochmal vollkommen auf eine neue Art für sich entdeckt. Also das ist ja jemand, der auch tatsächlich in der amerikanischen Songtradition wohnt und weiß, dass da alles da ist, was man braucht, um irgendwie im Leben irgendwie so emotional einigermaßen unfallfrei durch die Gegend zu kommen. Und deswegen kann der kann einem, wenn man überschwänglich verliebt ist, genauso viel geben, wie wenn man gerade in einer Trennungssituation, da gibt es sehr, sehr gute Lieder für. Oder wenn man einfach nur jemanden total blöd findet gerade, oder wenn man einfach nur eine bestimmte Stimmung erzeugen will, das geht halt alles. Oder man kann auch einfach damit verreisen. Also wenn ich mir den Song Blind Willie McTell anhöre, dann brauche ich gar nicht mehr in die USA fahren. Also besser wird die da nicht, als die in diesem Song ist. Ne? Und das von daher.
Aber macht er doch neugierig. Man will das dann.
Ja, natürlich, es macht einen neugierig, aber gleichzeitig denkt man sich ja momentan auch, muss ich da wirklich hinfahren und lege ich vielleicht noch mal Blind Willie McTell auf.
Ne? Aber es ist auch nicht mal nur die Musik, sondern es ist auch das, was er in Interviews oder so sagt. Also ich musste öfter daran denken, als er irgendwie in einem Interview gefragt wurde, ob es ihn eigentlich überrascht, ja, wahrgenommen wird oder dass er halt diesen Ikonenstatus hat. Und er meinte, nein, weil ich weiß ja, was ich dafür getan habe. Und gerade als Musiker ist das natürlich auch sowas, wo man denkt, ja, das ist ihm nicht zugeflogen. Er hat halt wirklich einfach jahrzehntelang einfach die Arbeit gemacht und dann passiert sowas auch. Also es ist kein Selbstläufer. Und das finde ich halt wirklich dann auch immer ganz wichtig, dass man sowas auch hört.
Haben Sie dann eine Vorstellung, wie Dylan so tickt als Künstler, weil das jetzt gerade so angesprochen wurde, auch er und seine Rolle? Ich meine, er wird ja als ein Solitär wahrgenommen und ist ja offenbar darin auch sehr selbstbewusst, aber ich glaube, er sieht sich schon auch in einer bestimmten Tradition.
Das ist beides. Also ich glaube, das schließt sich auch nicht aus. Man muss natürlich auch, und das finde ich, kann man auch von Bob Dylan lernen, dass man seine Hausaufgaben machen muss, wenn man halt in etwas gut werden möchte. Also man muss sich wirklich mit den Themen beschäftigen, also mit sozusagen den Ursprüngen der Musik. Und dann kann man halt was Neues schaffen. Aber erstmal muss man natürlich sich die Basics drauf schaffen und, glaube ich, auch einfach geschichtlich sozusagen forschen.
Ja, ich glaube, Dylan hat ja, wenn ich das richtig aus seinen Chronicles weiß, aus seinen Memoiren, dem ersten Teil, den es da gibt, schon als 20-Jähriger gern in der New York Library gesessen und hat alte Zeitungsartikel aus der Bürgerkriegszeit studiert. Also auch da merkt man ein großes Interesse an der Tradition. Und ich glaube, es gibt diese tolle Geschichte. Es gibt diese Anthology of American Folk Music, wo so ein Künstler, Harry Smith, hat quasi all seine Folksammlung, die ganzen 78s, die er hatte, quasi als LP-Box rausgebracht. Und da waren ganz viele Lieder drauf, die für die Folk-Szene dann unglaublich wichtig wurden. Das waren aber eben Lieder, die aus allen Teilen Amerikas kamen und von ganz vielen unterschiedlichen Sachen handelten und die quasi tatsächlich Dylan, glaube ich, inspiriert haben, dazu der zu werden, der er ist. Und 1985 war Bob Dylan dann zu Gast bei Allen Ginsberg im East Village. Und der Mitbewohner von Allen Ginsberg war eben jener Harry Smith. Und dann hat Bob Dylan gesagt, den möchte ich unbedingt mal kennenlernen. Der war so wichtig für mich. Und Harry Smith wollte nicht aus seinem Zimmer rauskommen. Und hat gesagt, nein, nein, er will den nicht sehen. Weil für ihn war das so eine Art Materialisierung dessen, was er mit der Anthology gemacht hat. Also seine Anthology in einem Menschen. Der möchte von diesem Menschen nicht enttäuscht werden. Deswegen hat er sich in seinem Zimmer verkrochen und wollte nicht rauskommen. Und hat sich nachher sogar noch beschwert, als Ginsberg und Dylan so laut Musik gehört haben. Und hat gesagt, könnt ihr dies leiser machen? Ich möchte bitte schlafen. Und Ginsberg hat dann nur gesagt, ja, also Dylan war einerseits etwas enttäuscht, aber andererseits hat er auch anerkennend genickt, dass Harry Smith ihn nicht treffen wollte.
In welchem Jahr war das?
85. Da wollte er Ginsberg Empire Burlesque vorspielen. Gut, da hätte ich mir vielleicht auch die Ohren zugehalten, aber egal. Also.
Aber er hat jedenfalls, also Dylan jedenfalls als jemand mit einem ganz großen Wissen als Basis für das, was er als Poet anstellt.
Man darf ja auch nie vergessen, dass Dylan wie auch die anderen Rock'n'Roll-Helden, dass die alle nicht aus einem Bildungsbürgertum kamen. Das waren alles Jungs, die darauf angewiesen waren, die Ohren zu spitzen und eben das zu studieren, was ihnen irgendwo begegnet ist. Und das ist auch das Gute daran. Also wenn Dylan jetzt zum Beispiel in der Library gesessen hat und Texte aus der Bürgerkriegszeit gelesen hat, dann ist das genau, da ist irgendwo ein Hinweis und da muss ich das jetzt wissen. Mal gucken, wie man dahinter kommt. Man hat ja noch nicht googeln können, das war ja noch nicht. Ich kann mich auch noch an die Zeiten erinnern, wo ich alles, was ich wissen wollte, aus irgendwelchen Büchern ziehen musste. Das ist natürlich eine interessante Arbeit. Heute sind wir verwöhnt. Heute kannst du jede Menge Zeug kannst du googeln. Von einem Hinweis auf den nächsten. Das war damals nicht und er war daran interessiert.
Und er hat ja auch zum Beispiel Brecht gekannt und sich damit auseinandergesetzt.
Ja, das war Suze Rotolo. Die hat ihm Brecht vor.
Seine Freundin, die ihn darauf gebracht hat.
Genau, die so ein bisschen im Film, so ein bisschen, ich würde mal sagen, stiefmütterlich behandelt wird. Ja. Also die hat ihn quasi mitpolitisiert und sie hat ihn aber auch gleichzeitig poetisiert. Sie hat ihn mit Rimbaud bekannt gemacht, mit Brecht bekannt gemacht. Sie war sogar jünger als er und es ist eine ganz, ganz, ganz tolle Frau. Ich habe sie einmal getroffen, als sie ihr Memoir geschrieben hat, The Freewheeling Time. Eine so originelle und auch eigenständige, tolle Künstlerin. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Bob Dylan darauf bestand hat, dass die Rolle nicht mit ihrem Namen belegt wird. Das ist die einzige Person, die einen anderen Namen hat. Also sie heißt, glaube ich, Sylvie Russo in dem Film und eigentlich heißt sie Suze Rotolo. Also das hat Dylan dann auch gemerkt, dass diese Figur nicht dem entspricht, was er in dieser Frau sah und auch noch Jahrzehnte später sah. Sie tauchte auch auf auf dem Album Blood on the Tracks. Da sagt er, I came in from the wilderness, a creature void of form. Also ich kam aus der Wildnis, ich hatte noch keine Form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Also sie ist quasi die Person, die diesen formlosen, noch formlosen Dylan hereingelassen hat und ihn quasi mitgeformt hat. Und in diesem Film ist es eher so eine etwas schwache Figur, würde ich sagen. Und das fand ich ein bisschen schade.
Aber man merkt schon, dass sie ihn sehr
beschäftigt, ja,
beeinflusst und auch aufgefangen hat. In dem Alter und in diesen Zeitumständen und dann auch der Zeitpunkt seines Ruhms, da kann man sich auch schon verloren fühlen und geht dann zu jemandem hin, der einen wirklich auffängt und versteht. Das war auch schön in dem Film gezeigt. Irgendwann war klar, wir werden uns nicht mehr wirklich sehen, aber es war auf jeden Fall ein Gefühl der Zärtlichkeit für diese Person und das war ihm wahrscheinlich auch wichtig.
Haben Sie denn ein Gefühl der Zärtlichkeit für Dylan, für diesen doch irgendwie unnahbaren, rätselhaften, kühl wirkenden Typen, für diese große Figur? Kann man den nur bewundern oder kann man ihn auch richtig mögen?
Wer ist gefragt?
Alle. Stella Sommer.
Ja, Zärtlichkeit, falsches Wort vielleicht. Also bewundern auf jeden Fall und ich würde schon sagen... Also ich mag die Idee Bob Dylan, ich kenne ihn als Menschen nicht, deshalb kann ich halt nur die Idee Bob Dylan sozusagen mögen und das, was er für mich darstellt. Niemand von uns kennt Bob Dylan, also jeder hat seinen anderen Bob Dylan sozusagen und ich glaube, dafür muss man dann auch einfach dankbar sein, dass der eben so sich sozusagen als Projektionsfläche so benutzen lässt, weil da gibt es auch nicht viele, die so wenig vorgeben sozusagen und deshalb sich so gut aufladen lassen mit allem Möglichen.
Ist es wohl schwer und anstrengend, Bob Dylan zu sein?
Ich glaube, das ist unfassbar schwer. Weil alle was anderes von ihm wollen und was anderes erwarten. Auf der anderen Seite hat er eine riesen Fangemeinde, die ihn wiederum auffängt. Beim vorletzten Konzert in Berlin, wo er nur die Songs von Rough and Rowdy Ways gespielt hat und eigentlich
also von seinem aktuellen Album damals,
ja, wo er eigentlich hinter diesem Klavier versteckt war. Man konnte nur die Haarspitzen von ihm sehen. Da tritt er zweimal links neben das Klavier, stemmt eine Hand in die Hüfte und guckt, was das Publikum macht. Und die hätten wahrscheinlich noch 3 Stunden applaudiert. Und irgendwann geht er wieder zurück und dann spielt er die nächste Nummer. Aber er weiß schon, was er an den Leuten hat. Das glaube ich schon. Das Publikum weiß auch, was man ihm zu verdanken hat. Viele dieser Herrschaften sind ja in meinem Alter und älter. Die haben ihr Leben mit Bob Dylan verbracht und wissen, was sie ihm verdanken.
Weil Sie jetzt von den älteren Herren sprechen, wie geht's Ihnen da, Frau Sommer? Kennen Sie auch junge Frauen, mit denen Sie sich angeregt über Bob Dylan unterhalten können oder landen Sie immer bei den älteren Herren?
Ja, leider eher letzteres.
Was ist falsch mit älteren Herren?
Ich finde es tatsächlich auch nicht so ganz nachvollziehbar, weil wenn man sich mit Songwriting beschäftigt, und ich glaube, das ist halt das Ding, dass nach wie vor halt eher Männer, so blöd man das auch sagen muss, sich mit Songwriting auseinandersetzen und halt auch selbst Songs schreiben. Und deshalb, glaube ich, kann man sich dann eher damit auseinandersetzen, quasi über dieses Thema sozusagen zu bonden, weil es gibt halt niemanden, der bessere Songs schreibt als Bob Dylan. Und vielleicht ändert der Film jetzt was, aber es ist halt auch nicht die coolste Sache der Welt, als junge Frau Bob Dylan gut zu finden.
Aber ich weiß, als ich Anfang der 90er anfing, mich für Bob Dylan zu interessieren, war das für niemanden die coolste Sache.
Ja, ja.
Das war auch was sehr Befreiendes, weil man das so für sich hatte. Also ich hatte eben damals nicht das Gefühl, das mit besonders vielen Leuten in meiner Peer Group teilen zu können oder zu müssen. Und das war irgendwie auch sehr angenehm. Also das hat sich dann nachher so ein bisschen geändert, so ab Ende der 90er wurde das so ein bisschen mehr und es gab wieder mehr Leute, die sich für Dylan interessieren. Dann konnte man auch immer sagen, siehste und so. Und als er dann den Literaturnobelpreis bekam, da bekam ich dann sehr viele WhatsApp-Nachrichten, so als hätte ich ihn bekommen, was ich dann auch ganz interessant fand.
Herr Niedigen, wir beide hatten vor langer, langer Zeit mal ein Interview, da ging es um Songtexte schreiben. Und ich weiß noch, Sie haben damals gesagt, das sei wie ganz heiße Saunagänge und dass Sie in so einer kreativen Phase auch öfter mal unausstehlich seien.
Ja.
Wie soll man sich wohl den schöpferischen Prozess bei Bob Dylan vorstellen? Muss der auch durch die Sauna oder haut der die Geniestreiche mit leichter Hand raus?
Ich glaube, der hat ständig ein kleines Büchlein bei, wo er einzelne Songpassagen skizziert, die dann irgendwann später zusammengesetzt werden. Und dann gibt's dann so diesen Punkt, wo ich einfach nur noch über diesen Song nachdenke und alles andere mich ablenkt. Und wenn ich gesagt habe, dass ich da unausstehlich bin, ich bin eigentlich nicht unausstehlich, ich bin halt sehr konzentriert. Und aber in meiner Familie wissen alle, aha, jetzt ist er so drauf, dann lassen wir ihn besser mal in Ruhe. Ich kann mir vorstellen, bisschen, dass das bei Dylan ähnlich ist, weil Dylan hat ja auch im persönlichen Umgang vielleicht etwas Autistisches, wo er sich in sich zurückzieht und auch gar nicht gefragt werden will. Das Produkt ist halt das Lied und it's all in the song, ich sag's nochmal. Ich glaube, dass wenn man Songs schreibt, muss man diese Fähigkeit auch haben, sich irgendwie so abzukapseln, dass einem da keiner in den Song reinredet. Sobald der Song auf der Bühne gespielt ist, gehört er allen, aber bis dahin gehört er einem selbst.
Weiß man das von Dylan, ob er ringt mit seinen Songs oder ob er schnell arbeitet oder viel raushaut oder nur ab und zu?
Ja, man weiß, er hat vor, weiß nicht, bestimmt auch schon wieder 15 Jahre oder so her mal ein Interview gegeben für die amerikanische Sendung 60 Minutes. Und da hat er gesagt, dass er das, also so zu schreiben, wie er Mitte der 60er geschrieben hat, als dann wirklich Song auf Song kam und das alles so Stream of Consciousness war oder so, das kann er nicht mehr. Also er muss die Songs jetzt woanders herholen. Und er hat Joni Mitchell, soll er mal gesagt haben, ich ziehe die Songs jetzt immer aus dem Kasten raus. Also ich weiß nicht, ob er so eine Art Arno Schmidtschen Zettelkasten hat, wo er dann so seine Ovid-Lektüren und Homer-Lektüren dann irgendwie so nach Sätzen geordnet hat und dann, das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass er jemand ist, der sehr gern kollagiert,
ja, glaub ich auch.
Also verschiedene Stimmen kollagiert. Das ist im Alter noch mehr geworden, als es früher der Fall war. Vielleicht aber auch, weil er in dieser Tradition tatsächlich aufgehen möchte. Also ich glaube, er möchte irgendwann dahinter verschwinden, hinter dieser Tradition. Und das kann man gerade auf den späten Platten, wo man das Gefühl hat, jeder zweite Satz oder vielleicht sogar jeder Satz ist ein Zitat und sogar die Melodien sind Zitate oder Zitate von Zitaten oder so, da ist das, glaube ich, noch stärker so. Aber das ist eben tatsächlich sein Umgang mit der Tradition und auch irgendwie so ein Full Circle. Also die erste Platte war eine Coverversion und...
Wollte er ja eigentlich nicht. Ne? Also die Coverversion...
Ja, das stimmt, das wollte er nicht.
Das hat man ihm verordnet.
Ja. Ist auch interessant einfach, dass man damals gesagt hat, ja, du willst doch keine neuen Songs singen. Du willst doch, dass... Also die alten Songs müssen doch gepflegt werden. Also war ja bei den Stones anfangs auch so. Die haben alte Blues-Songs gesungen, weil es als uncool galt, eigene Songs zu haben. Und das hat sich dann Gott sei Dank alles gewandelt. Da haben sicherlich zumindest bei den Stones dann Lennon und McCartney auch eine Rolle gespielt. Bei Dylan eher nicht, sondern der hatte eben diesen Drang, den Folk zu aktualisieren, zu updaten, zu sagen, ja, aber wenn die Songs von früher erzählen können, warum können die Songs dann, die Folk-Songs dann nicht auch von heute erzählen? Das hat er sehr schnell und sehr früh gemerkt und da hat ihm eben quasi der Rock'n'Roll und das, was er da noch so im Hinterkopf hatte, auch dabei geholfen.
Ich glaube aber, dass Bob Dylan jetzt halt zum Ende hin eher quasi das Handwerk beherrscht und das Anfang der 60er noch was anderes war, weil er das für ihn selbst auch neu war. Das hat er auch mal im Interview gesagt. Und ich glaube, jetzt hört man das eben auch, die Songs, die er schreibt, die sind wirklich einfach crafted sozusagen. Er beherrscht halt sein Handwerk und da kann man halt auch ohne Inspiration sozusagen, nicht, dass er nicht uninspiriert wäre, aber man kann halt die Songs schreiben, weil man weiß, wie es geht. Und ich glaube, das ist der Unterschied.
Und damit überrascht er einen ja auf dem 2020er Album Rough and Rowdy Ways. Da ist dieser 17-minütige Song Murder Most Foul drauf über den Niedergang der USA, könnte man sagen. Da war er 79. Hätten Sie ihm das zugetraut?
Na klar.
Immer.
Also ich habe mich total gefreut, dass dieses Album so gut war, wie es war. Ich habe mich absolut gefreut, weil vorher habe ich gedacht, okay, jetzt singt er nur noch Frank Sinatra, was er auch schön gemacht hat, hat sich ja Mühe gegeben, schön zu singen und sich zu einem weißen Helden bekannt. Und ich habe dann nicht mehr mit gerechnet, dass dieses Album noch kommt und habe mich wirklich absolut weggefreut. Sensationell.
Man muss ja als Fan dann schon auch was aushalten, oder? Also gerade bei diesem unabhängigen Typen, der auch immer wieder an seinen Songs rumfummelt, die man im Konzert ja dann doch gern auch mal so hört, wie man sie mag und kennt. Haben Sie auch frustrierende Erlebnisse mit Bob Dylan?
Ich habe das Glück, dass ich Bob Dylan Anfang der 90er, also an so einem quasi kreativen, vielleicht nicht unbedingt Höhepunkt erlebt habe und dann ging es eigentlich nur noch bergauf. Das war ganz schön. Und also ich hatte nicht das, was Wolfgang hatte, dass der sich durch die christliche Phase dann im Moment, als sie entstand, quasi durchkämpfen musste und so, sondern bei mir war es so, ich konnte das schon so mit dem, was danach passiert ist, so zusammendenken als eine große Erzählung. Klar gab es mal Konzerte, die nicht ganz so inspiriert waren wie andere, aber selbst bei denen gab es dann ein, zwei Lieder, wo ich dann dachte, oh, das ist aber schon nochmal ein Statement oder das hat da schon nochmal, da war die Inspiration doch kurzzeitig da. Aber wenn man immer im Moment lebt und seine Songs im Moment performt, dann kann nicht immer alles auf den Punkt sein. Das ist eben keine perfekte Show oder so. Und das ist aber auch das Schöne daran. Und das Unberechenbare war für mich eigentlich immer eine große Qualität bei Bob Dylan. Also ich weiß, als ich in Münster bei einem Konzert war 2000 und dann spielte als erste Zugabe einen Song von 1970, If Dogs Run Free heißt der, den er noch nie vorher live gespielt hat. Da konnte niemand mit rechnen und wir haben uns noch Jahre später davon erzählt.
Ist es dann tatsächlich so, dass dann lauter oder überwiegend Kenner in so einem Publikum stehen und sich alle dann wissend zunicken, dass dieser Song jetzt kommt, oder sind da auch ratlose Gesichter?
Teilweise hat man ja auch ein bisschen Probleme, sie zu erkennen. Das kann ja ist aber nicht so schlimm. Eben, wo der Mike sagte, diese religiöse Phase, die habe ich gar nicht so schlimm empfunden. Die, okay, Religion und Sexualität ist bewahrt Sache, dann ist er halt so drauf, dann singt er das. Für mich waren eigentlich solche Alben wie Empire Burlesque und Knocked Out Loaded und Down in the Groove, da habe ich so das Gefühl, oh Mann, der Arme ist ausgebrannt oder er weiß nicht mehr richtig, wo es lang geht. Das war so diese Midlife-Crisis-Phase. Diese drei Platten haben mich ein bisschen ratlos gemacht und ich habe mich dann gefreut, wenn ich auf jeder Platte wenigstens ein gutes Stück gefunden habe.
Wie geht's Ihnen denn da? Also müssen Sie auch selektiv hören manchmal oder weghören? Also Dylan gilt ja jetzt auch nicht als ein besonders feministischer Autor zum Beispiel.
Ich habe den gar nicht, also ich denke gar nicht in solchen Kategorien in dem Fall Bob Dylan, weil es mir wirklich einfach um Songwriting geht und eben um das, für das er für mich steht. Und ich finde, was halt auch ganz ihn besonders macht, ist, dass er irgendwie so ein Reminder ist, dass Musik eigentlich auf die Straße gehört. Und gerade in so Zeiten vom Algorithmus, dass Musik eigentlich im Internet nur noch für den Algorithmus geschrieben wird oder so, ist das immer ein ganz guter, ja, wirklich Reminder, dass Musik auch anders funktioniert hat ganz lange und dass die einschneidenden Erlebnisse halt dann doch bei Live-Konzerten entstehen und dass man vielleicht mal Spotify zumachen sollte und wieder auf ein Konzert gehen sollte oder so.
Also der Tom Buro hat, als er noch die Tagesthemen moderiert hat, er ist auch großer Dylan-Fan übrigens, er sagte, dass er nie das Gefühl hatte, dass Bob Dylan ihm zuliebe etwas getan hätte. Und das hat er ihm sehr hoch angerechnet. Man hat nie das Gefühl, da kriecht einem einer in den Arsch. Das ist großartig.
Und ich glaube, das ist auch wirklich was sozusagen eine junge Generation Musiker von Bob Dylan lernen kann, weil es halt, ich spreche natürlich aus einer Position, ich habe immer bei Independent-Labels veröffentlicht, bei mir saß nie irgendwer von Universal oder Sony und wollte, dass ich TikToks drehe oder so. Aber dass man halt auch wirklich sagen muss, okay, also macht das für euch und macht das genauso, wie ihr das machen wollt. Und wenn ihr keine Lust habt, TikToks zu drehen, dann macht ihr das einfach nicht.
Also das kann man aber auch bei großen Plattenfirmen machen.
Ja, genau. Aber ich glaube, als 18-jähriger junger Künstler traut man sich das eventuell noch nicht, wenn der Druck zu groß ist.
Zum Schluss vielleicht, nachdem Sie alle viel Dylan gehört haben und ihn heute, habe ich das Gefühl, auch regelmäßig hören, welchen Rat, welchen Trost, welche Inspiration finden Sie heute bei Bob Dylan? Wir leben ja in belastenden Zeiten. Ist eine gute Adresse auch da?
Also ich glaube, zu wissen, dass es da jemanden gibt, der sich eigentlich sein ganzes Leben lang damit beschäftigt hat, wahre Songs zu singen, dass das ein sehr tröstlicher Gedanke ist. Du kannst einfach blind reingreifen und die Trefferquote ist, glaube ich, ziemlich hoch. Und du merkst einfach diese Wahrhaftigkeit. Die Wahrhaftigkeit geht ja in diesen Zeiten leider irgendwie am Stock, diese Wahlzeiten hier hinter uns. Und ich bin sowas von froh, dass diese Wahlplakate endlich aus meinem Blick verschwunden sind.
Ja, und ich würde auch tatsächlich sagen, so ein bisschen, also ich glaube, man kann ganz viel Mut daraus ziehen, einfach daraus, dass er eigentlich immer gesagt hat, lass dir nicht von wem anders erzählen, wer du bist, sondern sei der oder werde der, der du gern sein möchtest. Und kreiere dich selbst und schau nicht darauf, welche Labels dir irgendwer anheftet. Und das ist natürlich in gewisser Weise auch ein Statement für Diversität und solche Sachen. Also ich glaube, das kann man schon von ihm lernen. Und das spielt, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit sowohl die Widerständigkeit als auch die Idee, sich da nicht in irgendwelche komischen Dinge reinquatschen zu lassen. Das ist schon eine Qualität, die man von ihm lernen kann, ja.
Frau Sommer?
Ja, ich hätte das auch gesagt. Es gibt ja dieses Zitat, Life isn't about finding yourself or finding anything, it's about creating yourself. Und ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt.
Das heißt, Dylan sagt, wir müssen uns selbst schaffen.
Ja, genau. Und vor allem halt, also was ich halt auch finde, ich weiß immer über alle Leute viel zu viel. Also ich mache Instagram auf und ich weiß eigentlich Sachen, die ich überhaupt nicht wissen wollte oder so. Vielleicht auch, dass man einfach so ein bisschen zurückgeht zu einer Zeit, wo halt Sachen noch so ein kleines Mysterium waren. Und das finde ich über Dylan wirklich faszinierend, dass man weiß eigentlich nicht so viel über ihn. Man weiß, was er geschrieben hat und man weiß, was für Phasen er hatte, aber keine Ahnung, was das für ein Typ ist, weil er halt für jede Person anders ist. Und das ist halt was ganz anderes, ganz andere Herangehensweise an Kreativität und so weiter, als es jetzt heutzutage gang und gäbe ist, wenn man halt einfach die ganze Zeit TikToks macht und Instagram-Stories und so weiter. Also die Leute sind viel nahbarer und geben viel mehr Preis und ich weiß gar nicht, ob das unbedingt notwendig ist.
Man erzählt sich tatsächlich über die Leute, die so nahbar sind, sehr viel weniger Geschichten, ja, als man sich über Dylan erzählt, über den man eigentlich nichts weiß. So funktioniert halt das menschliche Gehirn oder das Storytelling, dass man eben gerade die Sachen, die geheimnisvoll sind, dass man sich über die erzählt und sich Theorien macht. Wenn man alles weiß,
ja, es gibt dann nicht mehr so viel, was mehr, geheimnisvoll ist.
Dichter, Rockstar, Kinoheld und Geheimnis. Was fasziniert uns an Bob Dylan? Das war unsere Frage heute im SBR Kulturforum. Es diskutierten der Musikjournalist und Autor Mike Brüggemeier von Rolling Stone, Wolfgang Liedeken, Sänger und Songwriter seiner Band Bub, und Stella Sommer, Berliner Songwriterin von der Band Die Heiterkeit. Danke an die Runde. Mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.